Herzlich willkommen zu Power and Pace. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Wir machen euch fit für die Saison. Mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
Ja, moin moin aus dem Norden. Hier ist eine neue Episode des Podcasts von Power und Pace und mein Gast heute ist jemand, den ihr schon lange in unserem Umfeld kennt und wahrnehmt, Markus Baranski. Hallo Markus.
Ja, guten Tag aus der Nordheide.
Markus, ich erwische dich mehr oder weniger auf dem Sprung. Du hast diese Woche noch viel vor. Nennen wir es mal Triathlon ohne Schwimmen und Laufen. Was steht an?
See ist aber trotzdem in der Nähe. Ja, ich fahre jetzt am Donnerstag geht's los Richtung Österreich. Da ist am Samstag das King of the Lake Zeitfahren. Das ist so mein Saisonhöhepunkt dieses Jahr, wie in den letzten Jahren auch schon. Eine meiner Lieblingsveranstaltungen, Europas größtes Zeitfahren, 1400 Leute auf einer abgesperrten Runde rund um den Attersee in Oberösterreich. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gewonnen, habe eine ganz spezielle Beziehung zu dem Rennen. Und weil dieses Jahr eh relativ wenig los war, war dann auch klar, dass das wieder das absolute Highlight wird. Ja, und Samstagmittag geht's los.
Gewinnen heißt, was fährst du da für ein Tempo?
Das sind 47,2 Kilometer und ich habe 2018, als ich gewonnen habe, genau eine Stunde und zwei Sekunden gebraucht, über die ich mich sehr geärgert habe. Also die zwei Sekunden hätte ich gerne auch noch hinten runter geschielt, hat aber nicht geklappt.
Wie ist die Wetterprognose für Samstag? Klappt das dann?
Spätsommerlich, schön, schönstes türkisfarbenes Karibikwasser im Attersee. Also die haben immer Glück mit dem Wetter, das ist halt immer super schöner Spätsommer da unten. Und es ist halt auch eine verdammt schnelle Strecke aus verschiedenen Gründen, weil du halt fast überhaupt gar keine Kurven hast und bis zum unteren Ende, so nach ungefähr 25 Kilometern, haben die Schnellsten da, also im Amateurbereich, in dem ich halt starte, fast einen 50er Schnitt. Und dann auf dem Rückweg wird es relativ wellig. Das hat aber den Vorteil, dass die Wellen alle auch mit Vollgas wieder runterzufahren sind. Also man fährt da halt anderthalb, zwei Minuten hoch und fährt dann teilweise drei Minuten mit Vollgas bergab. Und deswegen ist es halt so eine schnelle Strecke. Ich fahre normalerweise auch nicht solche Durchschnittsgeschwindigkeiten, schon gar nicht über eine Stunde. Aber da ist es halt einmal im Jahr der Fall. Deswegen kommen auch so viele dahin. Das ist halt mittlerweile echt ein Anziehungspunkt für die europäische Szene.
Mhm. Ja, also du weißt offensichtlich, wie man schnell in Aero-Position Rad fährt. Über das werden wir uns gleich unterhalten. Du hast nämlich auch ein Buch darüber geschrieben. Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren. Mensch und Maschine optimal vorbereiten. Aber bevor wir da ein bisschen auf die Inhalte und auf das, was die Triathleten betrifft, eingehen, haben wir für diese Episode einen Presenter. Diese Episode wird euch nämlich präsentiert von Swift. Swift kennen viele und ich nehme an, Markus, du kennst es auch. Swift ist die App, die mit Radfahren auf der ganzen Welt zu tun hat, Radfahrer auf der ganzen Welt verbindet und mit der das Indoor-Training wirklich Spaß macht. Ja, auch wenn Markus und ich gerne Outdoor radeln, die Form dafür wird teilweise Indoor gemacht. Bei Swift gibt es strukturierte Workouts, es gibt Trainingspläne, denen man recht leicht folgen kann, zum Beispiel auch von uns. Es gibt Online-Gruppenfahrten. Ja, und man kann auch da, wenn jetzt der Attersee nicht gerade in der Nähe liegt, auch mal virtuelle Rennen ausprobieren. Da gibt es verschiedenste, da gibt es kurze Kriterien, da gibt es lange Zeitfahren mit entsprechenden Einstellungen, dass man Zeitfahrräder benutzen darf oder auch nicht, dass Windschattenfahren erlaubt ist oder auch nicht. Da gibt es nichts, was es nicht gibt, sage ich mal. Und über die entsprechenden Filter kann jeder da das für sich Passende raussuchen. Es gibt auch mehr oder weniger sowas wie Rundfahrten, wo man über mehrere Tage oder sogar Wochen immer wieder an Rennen teilnimmt, um in einer Gesamtwertung irgendwie zu performen. Ja, wer das Ganze nicht ganz so groß mag, der kann auch einfach in einem Meetup seine Freunde einladen und zusammen irgendwo eine schöne Gegend erkunden. Ja, da gibt's Städte wie Paris, wie New York, wie London. Es gibt aber auch Landschaften, die mal mehr, mal weniger echt sind. Also es gibt die sogenannte Alpe du Swift. in der Watopia-Welt, die ist ja in einer Fake-Welt, in einer virtuellen Welt, echten Kurven nachempfunden. Ja, es gibt aber auch Vulkane, durch die man durchfahren kann, was es so in der echten Welt nicht gibt. Also wie gesagt, der Kreativität der Kalifornier, die da die Welten bauen, sind da keine Grenzen gesetzt. Und da wird es immer mal wieder eine neue Strecke, eine neue Überraschung geben. Und der kommende Winter steht ja an. Ich bin gespannt, wo wir dann alle radeln werden. Ja, alles, was man dafür braucht, ist ein Rad, also sein Rad, das funktioniert mit allen Rädern, und ein Indoor-Trainer, der möglichst smart sein sollte, wo man das Rad drauf schnallt, und dann natürlich die Swift-App. Wer das Ganze ausprobieren möchte, die ersten 7 Tage sind kostenlos. Man registriert sich da auf swift.com und ja, dann kann man das Ganze mal ausprobieren. Ansonsten kostet es 15 Euro im Monat, dafür wird eine ganze Menge geboten, und ja, manchmal wird auch geboten, dass man mit Markus oder mir da Rad fahren kann. Markus, mich trifft man demnächst immer mittwochsabends. Wann ist die beste Zeit, dich zu treffen?
Ah, früh morgens. Oder vielleicht auch wieder Mittwochabend. Ich habe da im letzten Winterhalbjahr ein paar Mal mitgemacht, zugeguckt, wie du dich da gequält hast und selbst beim FDP-Test nicht aufgehört hast zu reden. Dafür nochmal ganz große Bewunderung von mir. ansonsten ist das eine super Sache, macht das Ganze eine ganze Ecke kurzweiliger. Ich kenne das halt auch noch von ganz, ganz früher, wo man sowas überhaupt noch nicht hatte. Und ich habe Indoor-Training immer gehasst. Es macht das Ganze eine ganze Ecke erträglicher jetzt. Wenn auch ich ehrlich sein muss, ich fahre am liebsten nach wie vor draußen, vor allem die harten Sachen.
Ja, ich fahre die harten Sachen gerne mit euch wieder im Keller. Am 6. Oktober geht es los. Unsere neuen Trainingspläne für die Saison 2022 beginnen ja am 4. Oktober. Wie gesagt, wir sind mittwochs immer auf Swift dabei. Am 6. Oktober gibt es die Auftaktausfahrt. Dann machen wir eine kurze Pause, und Ende Oktober, wenn dann die allermeisten wieder im Programm sind, dann legen wir wieder mehr oder weniger wöchentlich los, mittwochsabends mit Intervallen. Neu ist in dieser Saison, dass euer Coach Björn Geßmann für alle Kategorien am Mittwochabend das gleiche Intervall eingeplant hat. Das läuft natürlich bei jedem in unterschiedlichen Intensitäten. Sowohl die Trainingspläne als auch Swift pendeln das Ganze aus, dass wir dann trotzdem zusammenbleiben und viel Spaß haben werden. Aber wie gesagt, Mittwochsabend steht in allen Kategorien das gleiche auf dem Programm, sodass niemand jetzt auf Swift die eine Einheit trainiert und auf YouTube mich dann in einer anderen Einheit strampeln sieht. Wir sind dann immer zusammen unterwegs, und ja, da freue ich mich sehr drauf, und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn Markus auch dabei ist.
Klingt auf jeden Fall verlockend.
Sehr schön. Ja, Markus, reden wir über dein Buch. Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren, Mensch und Maschine optimal vorbereiten. Damit ist sicher nicht gemeint, das, was auch deine Spezialität ist, am Tag vor dem Wettkampf nur die Kette ausgewechselt wird, sondern es ist eine langfristige Vorbereitung. Wir haben es ja gerade erwähnt, unsere Trainingspläne fürs Jahr 2022 stehen in den Startlöchern. Viele von unseren Zuhörern haben gemeldet für die großen Events des Sommers, Rot, Frankfurt, Hamburg. Wir wissen, dass viele von euch auf einer Langdistanz starten oder das zum ersten Mal vorhaben, aber natürlich spielt die Aerodynamik auch in kleinen, kurzen Rennen eine große Rolle und die Radperformance. Und die gilt es vorzubereiten, und da, wie gesagt, fängt man nicht erst kurz vorher mit an, sondern das ist ein langfristiges Projekt. Wir reden heute über diese Langfristigkeit. Markus, was muss ich heute tun, um im kommenden Sommer die 180 Kilometer auf dem Rad unter 5 Stunden zu fahren? Jetzt mal ganz plakativ.
Naja, das Wichtigste hast du gerade schon erwähnt. Du hast halt schon mal verstanden, dass das ein langfristiger Prozess ist und dass man nicht irgendwann im, sagen wir mal, April, Mai, Juni nächsten Jahres sich auf dem Aerolenker legt und dann stundenlang geradeaus fahren kann und nicht aus der Position rausgeht. Das ist halt ein Ding, was dauert. Also dafür bietet sich gerade der Winter an, gerade die Off-Season, wo man ein bisschen Zeit hat, auch an anderen Dingen zu arbeiten. Und gerade auch solche Dinge wie Zwift, weil ich bin ein ganz großer Fan davon, dass man halt auch in der Off-Season in der Aero-Position fährt. Und da bietet sich das gerade an, zu zwiften, weil man halt, um irgendwas zu sehen, auch nach vorne gucken muss. Ich kenne halt genug Leute, die in der Aero-Position immer meinen, sie müssen die Vorderradnarbe angucken oder den Tacho. Aus meiner Sicht ist das nicht nur gefährlich, sondern ist es in vielen Fällen einfach auch aerodynamischer Mist, sondern man muss im Endeffekt ja auch sehen, was vor einem passiert. Und da bietet sich das einfach an, durch die Welten zu zwiften oder Frank Wechsel beim Zwiften zuzugucken oder beim FDP-Test leiden zu sehen und mitzuleiden. Von daher schon mal ein großer Tipp von mir: das Zeitfahrrad oder das Triathlonrad über den Winter nicht an die Wand hängen und den ganzen Winter auf dem Rennrad fahren, sondern auf dieser angestammten Position, die man hoffentlich schon gefunden hat. Und wenn man die noch nicht gefunden hat, ist im Winter auch der richtige Zeitpunkt, um daran zu arbeiten, die Position zu finden, halt in ihre Position auf dem Aerolenker zu liegen. Und das mindestens 1 bis 2 Mal die Woche, gerne auch auf der Stelle mit dem Ventilator, gerne auch ein bisschen ambitionierter, sagen wir mal irgendwie im G2 oder K3-Bereich irgendwas zu fahren, weil sich dadurch halt einfach auch so ein bisschen die Sitzposition ändert. Das weiß jeder. Also ich sag mal, locker rollern ist was anderes, auch auf der Rolle, auch auf dem Aero-Lenker, als wenn man ein bisschen höhere Bereiche fährt. Da habt ihr ja in den Trainingsplänen, wie ich selber auch erfahren habe im letzten Winter, auch ein paar, sagen wir mal, sehr fiese eingemachte Sachen drin. Da geht man ja hervorragend drin. Das kenne ich auch noch. Der hat mich nämlich früher auch mal trainiert. Den habe ich schon das ein oder andere Mal verflucht, wenn ich die Trainingspläne dann umgesetzt habe. Und das bietet sich halt an, das auch im Winter auf der Rolle zu machen, damit man dann irgendwann, wenn es wieder rausgeht, nicht plötzlich wie mit einem kalten Waschlappen erwischt wird, dass man das nicht fahren kann und dann zur Not halt plötzlich wieder am Basislenker greift, weil das ist einfach ein absolutes No-Go. Wenn man sich schon so ein teures Fahrrad gekauft hat mit so einem teuren Lenker, dann sollte man den auch verdammt nochmal vernünftig nutzen. Und das ist halt nicht am Basislenker geradeaus fahrend, weil man nicht kann, sondern halt eingerollt ins Cockpit so aerodynamisch wie möglich. Ich habe das mal ausgetestet im Windkanal. Nur bin ich relativ groß und sperrig, wenn ich halt aufrecht fahre. Aber wir haben das mal mit 45 km/h getestet und der Unterschied bei mir von Aero-Position zu Basebar bei 45 km/h Testgeschwindigkeit sind 100 Watt. So. Weißt du selber, 100 Watt ist bei dir wahrscheinlich der Unterschied von Wettkampfbelastung zu KB oder was auch immer. Und alles, was man irgendwie im Tuning-Bereich machen kann, sind ganz, ganz oft, wenn es dann halt irgendwann um Aero-Laufräder geht und so weiter, niedrige einstellige Wattbereiche bei dieser Testgeschwindigkeit. Sprich, du musst einfach verinnerlichen, egal was du machst, so lange wie möglich, so gerne wie möglich und dadurch auch so schnell wie möglich liegen. Das ist das A und O auf dem Triathlon und auf dem Zeitfahrrad. Und das kann man einfach einmal auf der Rolle sehr gut üben und dann ist halt im Winter auch prädestiniert dafür, durch solche Sachen wie Rumpfstabi-Übungen und ähnliche Dinge, die auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, ich vermute mal, fast alle hassen wie die Pest und jeder lässt es als erstes hinten runterfallen, wenn in der Woche die Zeit kurz ist. Uli Syring macht da ein super Ding. Also ich bewundere das jedes Mal und liegt dann irgendwie grunzend auf meiner Turnmatte. Das sind halt Sachen.
Auch das geht wieder los am 7. Oktober, also
Sehr schön, bin ich auf jeden Fall dabei. Das sind halt Sachen, da kann man ja die Leute so ein bisschen, man kann ja ein bisschen Entwarnung geben, das wird ja mit der Zeit besser. Ne?
ja.
Also zur Not verlängert man dann halt ein bisschen nach hinten raus, die Sekunden, die man hält oder die Wiederholung oder sowas. Aber das sind halt Dinge, die kann man auch prima im Winter machen und das kommt dann auf jeden Fall dann zugute, wenn es draußen wieder wärmer wird. Und wenn dann halt auch die Intervalle draußen wieder länger werden, die man dann bitte auch auf dem Rad fährt, wo der Aero-Lenker dran ist.
Kurze Frage jetzt. Ich bin ja sozialisiert mit zwei Themen. Das eine war, in den Reifen kommen 8 Bar und das andere war, ein Carbonrahmen kommt nicht auf die Rolle. Das ist aber inzwischen von allen Herstellern eigentlich freigegeben, ja? Carbonrahmen und Rolle vertragen sich.
Ja, von den 8 Bar wird wahrscheinlich mittlerweile fast jeder Reifenhersteller abraten, aber mir wäre jetzt kein Fahrradhersteller bekannt, der sagt, bitte meinen Rahmen nicht einspannen. Dafür ist einfach auch dieser ganze Smart Trainer, Indoor Cycling, Zwift-Markt mittlerweile viel zu groß. Du kannst niemandem mehr ein Fahrrad für 10.000 oder 15.000 Euro verkaufen und dann sagen immer, bitte, bitte auf die Rolle nur die Alumöhre aus dem Keller. Ne? Also die sind darauf alle ausgelegt mittlerweile. Und weil die halt in den modernen Varianten mittlerweile halt alle auch mit Scheibenbremsen kommen, haben die was? Neben den Scheibenbremsen eine Steckachse. Und die Steckachse bringt halt die Stabilität im Hinterbau. Also wenn man so ein Fahrrad einbaut, hinten in Smart Trainer einspannt, dann ist es oft sogar noch viel steifer und stabiler als das Fahrrad, was man noch kennt mit der Schnellspannachse von früher mit den Felgenbremsen.
Ja, das ist eigentlich nur noch die Herausforderung, den Schweiß richtig abzuleiten.
Ja.
Ich spreche aus Erfahrung. Aber kurz zurück auf das Thema. Ich finde, die Aero-Position ist Indoor deutlich schwerer zu halten. Eigentlich müsste man noch gut gerüstet sein, wenn man das Indoor richtig durchzelebriert hat. Wenn es dann wieder nach Outdoor geht, dass man dann deutlich länger in der Aero-Position fahren kann, weil einfach die Abwechslung größer ist.
Also ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, gerade in dem Bereich Aero-Lenker und unten bleiben, ist halt die mentale Komponente. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich draußen trainiere, ich habe überhaupt gar kein Problem, irgendwelche 6 oder 8 oder 10-minütigen Intervalle liegen zu bleiben. Auf der Rolle ist das am Anfang echt schon schwierig. Da muss man halt sich an irgendwelchen Intervallen orientieren oder halt irgendwelche Zwift-Rennen fahren oder halt auch einfach mental bei der Stange bleiben für die Intervalldauer. Meiner Meinung nach ein großer Bringer ist halt zum Beispiel, wenn man ein bisschen intensivere Sachen fährt, sagen wir mal 6 oder 8-minütige EBs oder irgendwas in dem Dreh, dass man auch versucht, einfach diese 6 oder 8 Minuten gefälligst liegen zu bleiben und dann von mir aus die Pausen sich aufrecht setzt und abtrocknet und was trinkt und einmal tief Luft holt oder so. Aber danach wieder runter geht und liegen bleibt. Auch wenn das auf der Rolle deutlich schwieriger ist, auch für mich als draußen auf der Straße.
Ich habe immer die Ausrede, ich kann nicht mit euch reden da draußen, wenn ich auf YouTube live bin bei den Intervallen. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt hast du mich hier unter Druck gesetzt.
Ja, das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, die Geschichte, dass Leute ihre Intervalle oder grundsätzlich einfach auch auf dem Aerorad einfach zu aufrecht fahren. Also oder einen FTP-Test auf dem falschen Rad fahren. Also das ist halt auch so eine Geschichte, wenn du auf dem Triathlonrad deine Leistung erbringen möchtest, dann gewöhn dich doch bitte beide Schlüsseleinheiten auch daran, das auf dem Rad zu absolvieren. Sei es nun drin im Winter oder dann im Frühjahr auch wieder draußen. Weil wir haben das ja selber, da warst du letztes Jahr selber dabei, auch im Institut von Heißers mal versucht zu simulieren. Oder wir haben halt eine Rennradposition gegen Zeitfahrposition mit identischen Powermetern, mit dem gleichen Smart Trainer immer wieder hin und her gecheckt. Und das habe ich auf der Straße dieses Jahr auch immer noch wieder gemacht. Also ich habe halt irgendwie das mehrere Male gemacht diese Saison, dass ich so Mittwoch, Donnerstag einen CP20-Test gefahren habe auf dem einen Rad, also entweder Rennrad oder Zeitfahrrad, und dann am Wochenende am Samstag nochmal wieder. Und
also CP20 ist sowas wie ein FTP-Test.
Genau, also ich habe hier mir eine Strecke ausgesucht, wo ich halt, je nachdem, wo der Wind kommt, fahre ich halt auf jeden Fall 20 Minuten gegen den Wind, ohne irgendeine Kurve, ohne irgendeine Unterbrechung, und die Differenz war immer deutlich von einem Rad zum nächsten. Und ich habe halt auch immer wieder Leute, die mich fragen und sagen, das kann doch gar nicht sein, ich schaffe auf dem Rennrad so und so viel Watt, und immer wenn ich in der Aero-Position bin, dann klappt das irgendwie nicht, ist das irgendwie eine Frage vom Powermeter? Kann es auch sein, also das wissen wir auch, dass Powermeter 1 nicht mit Powermeter 2 vergleichbar ist und schon gar nicht mit dem Smart Trainer Wattwert, den man irgendwo rausholt. Aber das hat einfach auch was mit der Position zu tun. Und dann musst du aber einfach auch so ein bisschen diese Mischkalkulation quasi eingehen und sagen, hey, ich schaffe 10 oder 20 oder bei mir teilweise auch 30 Watt weniger in der Aero-Position, aber ich bin trotzdem, sagen wir mal, 4 km/h schneller. Was willst du denn? Also willst du den höchsten Wattwert bringen oder willst du der schnellste sein? Mhm. Und dann ist es einfach ein Trade-off, den man irgendwie in Kauf nehmen muss, dass man eingekrallt ins Cockpit einfach viel, viel schneller ist, mit viel, viel weniger Watt, als man eigentlich auf dem Rennrad bringen kann. So.
Ja, da haben wir dann die Widersprüche zwischen Biomechanik und Aerodynamik.
Was auch immer der Grund dafür ist. Also ja. Das ist auf jeden Fall völlig normal. Wenn jemand jetzt denkt, er hätte irgendwie ein Problem mit seinem einen Wattmesser gegen den anderen oder da wäre irgendwas schief gelaufen oder so, nein, das ist völlig normal.
Ja. Das ist schon mal eine erste wichtige Erkenntnis, glaube ich, die vielen da draußen gar nicht bekannt ist. Man muss schon spezifisch trainieren, und Wattwerte einfach von einem System aufs andere zu übertragen, greift zu kurz.
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt ja nicht darauf an, dass man irgendwie in einer Gruppe erzählen kann, wie viel Watt man getreten hat, damit man die möglichst höchste Zahl hat, sondern im Endeffekt wird nachher abgerechnet, wer als erster am Ziel ist. Ne? Also beim Triathlon vermutlich genauso wie beim Zeitfahren. Es kommt nachher aufs Ergebnis an. Ne?
Ich kenne das, ja. Da wurde auch nach verschiedenen FTP-Tests, die ich im wahrsten Sinne des Wortes verkackt habe, auch schon spekuliert über meine Form und so weiter. Und am Ende bin ich hier in Hamburg dann auf dem Rad in meiner Age Group von Platz 13 auf Platz 2 vorgefahren, ja, und nach dem FTP-Test fragt niemand mehr.
Ja, genau.
Ja, trotzdem, eine Saison ist lang, und du hast gesagt, die Position, die muss man auch im Sommer fahren können. Du hast erwähnt, es ist nicht immer angenehm, es tut auch manchmal weh. Was tust du dagegen?
Mit der Zeit wird es besser. Also zum einen sollte man sich auf jeden Fall auch von der Denke losmachen, dass man viel Überhöhung fährt. Das sehe ich auch bei ganz, ganz vielen Triathleten noch, dass das Cockpit einfach viel zu tief ist im Vergleich zum Sattel. Das ist in den allermeisten Fällen auch aerodynamischer Mist und bringt viele Beschwerden mit sich, die man eigentlich gar nicht braucht. Ich sage mal, das Einzige, was beim Fahrradfahren, wenn man schnell fährt, wehtun darf, sind die Bräunchen und die Beine. Wenn man irgendwelche Probleme hat im Bewegungsapparat vorher schon, weil man halt zu tief sitzt oder schief sitzt oder falsche Pedalplatteneinstellung hat oder irgendwas mit den Knien Probleme kriegt, sollte man das einfach vorher ausmerzen. Das sind halt Geschichten, die braucht kein Mensch. Die halten einen davon ab, das volle Potenzial aufs Pedal zu bringen. Dafür gibt es halt gute Bikefitter, und dafür muss man sich einfach auch mal von dieser, ich sag mal, sehr althergebrachten Denke freimachen. Vorne tief ist schnell und geil, weil das ist es nicht. Das war früher mal der Fall. Also das war früher mal die Denke, das war früher auch schon Blödsinn. Mittlerweile ist das halt bei ganz, ganz vielen Leuten so, wenn man sich mal die Positionen auch von den guten, auch egal wie groß, Triathlon-Profis anguckt, die haben alle relativ viele Spacer und die sitzen gar nicht mehr so tief vorne, weil du in der Gesamtsumme, der Wind sieht ja nicht, was er da sieht. Und wenn du im Grunde genommen den Kopf so richtig schön vor den Rumpf bekommst, die ist auch immer, statt wie so eine Schildkröte oben rauszugucken, bitte davor lagern. Das erreicht man in erster Linie, indem man mit den Armen höher geht. Das ist auf jeden Fall gleich viel komfortabler. Bei vielen Leuten auch hilfreich ist halt, wenn man die Extensions ein bisschen anwinkelt und nicht mit waagerechten Extensions fährt. Das macht das Sitzen schon mal angenehmer. Und ansonsten bringt es da einfach auch die Übung auf dem Rad, wie eben schon besprochen. Und zum anderen auch solche Dinge wie Planken, Kinn auf die Brust, Superman-Position, verbunden mit Flexibilitätsübungen. Ich habe zum Beispiel eine Faszienrolle, mit der ich unheimlich viel mache im Bereich vorderer, hinterer, seitlicher Oberschenkel, Lendenmuskulatur. Das sind halt alles Sachen, Wenn man das einmal macht, tut es tierisch weh. Wenn man das häufiger macht, wird es erträglicher und in der Summe bringt es dir alles was. Also wer das noch, ich kenne genug Leute, die sagen, ja, weiß ich, ne, mache ich aber nicht, macht mir keinen Spaß. Ja, dadurch macht aber das schnelle Radfahren irgendwann mehr Spaß, wenn man das in den Griff bekommt. So.
Ja.
Deswegen ist das so wichtig. Ne?
Gehst du da, was die Position betrifft, graduell vor übers Jahr oder hast du von Anfang an deine Position und sagst, da muss ich, die muss mir irgendwann gefallen, die muss ich irgendwann fahren können?
Also
oder
ich habe
du da noch ab zum Wettkampf, zum Saisonhöhepunkt?
Nein, das ist auch was viele annehmen und die fragen mich dann halt, hey, du machst doch bestimmt irgendwie für die kürzeren Sachen auch noch wieder was anders und machst vielleicht doch noch wieder das Cockpit tiefer oder so. Und nein, das mache ich nicht. Ich habe die Position über Jahre hinweg gefunden, über diverse Bikefittings, über diverse Leute, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Die Quintessenz war, immer weniger Überhöhung, das Cockpit immer weiter nach oben zu nehmen. Und nachher bin ich irgendwie jetzt gelandet bei, ich glaube, 11 cm Überhöhung. Ich bin mal angefangen bei 16 oder 18. Also für Leute, die mich nicht kennen, ich bin relativ groß. Ich bin 1,93 Meter und habe aber mittlerweile eine Überhöhung von 11 cm, weil das einfach eine Geschichte ist, die mich auf jeder Distanz glücklich macht. Also egal, ob ich 20 Kilometer All-Out fahre oder jetzt am Wochenende knapp 50 Kilometer oder dann vielleicht mal wieder in Rot die 180 Staffel fahre. Meine Position auf dem Rad ist immer gleich.
Ja, bei Triathleten ist das vielleicht noch genauer so zu fassen. Ja, die haben ja immer noch diese Nachbelastung durch das Laufen danach.
Mhm. Ja, aber auch da ist es im Grunde genommen der Komfort, der zählt. Ne? Also ich kann im Grunde genommen nach jedem Zeitfahren, und das mache ich auch meistens, irgendwie kotzend ins Gras fallen. Das könnt ihr ja nicht. Ihr müsst noch ein bisschen laufen danach. Aber auch da ist es halt so, solche Sachen wie Hüftwinkel, entspanntere Beinmuskulatur und ähnliche Dinge erreichst du durch eine entspannte Position und nicht durch irgendwas super Aggressives, was du vielleicht vor 10 oder 15 Jahren mal bei irgendeinem Profiradsportler gesehen hast. Ne? Gleiches Ding auch bei Rennrädern. Ich sehe ja bei vielen Leuten immer noch einen viel zu langen und viel zu tiefen Vorbau. Das ist in den allermeisten Fällen auch Humbug. Also gerade ein Triathlet, der sollte ja im Grunde genommen sich auf dem Rad nicht so dermaßen abschießen, dass er beim Laufen dann anfängt zu humpeln, sondern der sollte ja auf diesen ganzen Komfortaspekt auf jeden Fall noch viel, viel mehr Wert legen als jemand, der in Anführungszeichen nur Zeitfahren macht. Und auch da ist das aus meiner Sicht der Bringer, eine komfortable Position, ohne allzu große Beschwerden zu fahren, die du auch nach Möglichkeit den Großteil der wie viel Kilometer auch immer halten kannst. Also es ist halt immer so, man kennt das, wenn man Rennbilder anguckt von den verschiedenen Rennrunden. Also in Rot über zwei große Runden ist halt irgendwie auf dem Weg nach Greding ist halt so ein Fotografennest mit 1000 Blitzen aufgebaut und so. Man kann sich die Bilder angucken. Runde 1, vorbildlich. Runde 2, um Gottes Willen. Ne? Und das resultiert einfach daraus, falsche Position, zu wenig Flexibilität, zu wenig Rumpfstabilität und ähnliche Dinge trainiert. Das zahlt sich dann auch nach hinten gehend aus. Also das Es rechnet sich immer, in solche Sachen zu investieren, die man im ersten Blick nicht unbedingt in Verbindung bringt mit einem guten Radsplit.
Ja, wahrscheinlich sind wir da auch ein bisschen schuld, weil wir immer wieder die Profis abbilden und jeder möchte genauso fahren wie ein Jan Frodeno oder ein Sebastian Kienle, ja, und weiß gar nicht, was da an Arbeit hintersteckt, außer den Kilometern, die gesammelt
werden. Ja, die sehen aus wie gemeißelt, ne? Also Frodeno ist halt so ein Beispiel, wenn man den sieht, denkt man, oh mein Gott, wie sieht das geil aus, aber der macht auch den ganzen Tag nichts anderes und der macht auch garantiert mehr als einmal die Woche irgendwelche Sachen abseits vom Fahrrad und die helfen denen dann halt so zu sitzen.
Ja. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, den auch so das Team um Björn Geßmann da so ein bisschen publik gemacht hat, auch über Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Daniela Bleimehl, ist das Thema Stabilität, was du auch schon angesprochen hast, was man relativ einfach messen kann oder auch selber feststellen kann, indem man mal in sich reinfühlt und mal guckt, wie rutsche ich eigentlich auf meinem Sattel hin und her.
Genau, das ist was man tunlichst vermeiden sollte. Also wenn man feststellt, dass man regelmäßig rutscht, dann stimmt da irgendwas nicht. Ne? Ich habe auch vor Jahren mal eine Geschichte gemacht, vorgelagert zu einem Bahntest in Büttgen, wo ich jetzt neulich übrigens auch wieder war. Halt eine Geschichte am Tag davor im Labor gecheckt mit so Satteldruckmessungen und ähnlichen Dingen, um mal zu sehen, okay, was ist für ein Sattel, was für eine Sattelform passt zu mir, welche Sattelposition brauche ich, um dann halt einfach diese Shifts zu vermeiden. Ne? Also dafür gibt es halt so spezielle Matten, die da draufgelegt werden. Damit kann man im Grunde genommen in Echtzeit sehen, wie oft der Fahrer, also jetzt in Büttgen auf der Radbahn zum Beispiel, wieder korrigieren muss, weil er nach vorne oder nach hinten rutschen muss. Und das sind Sachen, die gilt es einfach zu vermeiden, weil das einfach aerodynamisch auch wieder schlecht ist, wenn man unruhig sitzt, mal ganz davon abgesehen, dass man irgendwelche Sitzbeschwerden bekommt, im schlimmsten Fall irgendwie Wund reibt, Taubheitsgefühle sich einstellen und so weiter und so fort. Also das ist im Grunde genommen diese Distanz, Tretlager, um das sich ja alles rumdreht zum Sattel, ist im Grunde genommen das, mit dem man anfängt und alles andere kommt dann danach, vom Cockpit zur Überhöhung und so weiter und so fort. Und das ist halt ein Ding, Bei ganz, ganz vielen Leuten funktionieren diese sogenannten Split-Nose-Sättel sehr gut. Also das sind die, die nicht so einen mittleren Steg haben, sondern zwei, wie auch immer, geartete, kleinere Stege. Die bieten halt mehr Möglichkeiten, das Becken nach vorne zu rotieren, ohne dass man sich da irgendwas klemmt oder irgendwelche Einschlafgefühle bekommt. Da gibt es zwei, drei, vier Sattelmodelle, die alle relativ ähnlich sind. Wir hatten das auch vor ein paar Ausgaben mal in der Triathlon drin, was so die Breiten angeht und den Bereich, auf dem man effektiv sitzt. Das ist, wenn man in der Aero-Position ist, nämlich nicht hinten mit den Sitzhöckern, wo man das vom Rennrad kennt, wo man dann in verschiedenen Breiten arbeitet, je nachdem, wie breit das Becken und die Sitzknochen sind, sondern es ist immer dieser, sagen wir mal, 6 bis 8 cm breite, lange Bereich am vorderen Teil des Sattels, auf dem man, ich sage auch immer, man ruht eher darauf, als dass man richtig sitzt, weil man durch diese nach vorn geneigte Beckenbewegung halt die Last ganz anders quasi auf den Sattel bringt, als es auf dem Rennrad oder auf dem Gravelbike oder beim MTB der Fall wäre. So. Und da stabil und ruhig zu sitzen, ist das A und O.
Ja, jetzt sind wir ja beim Thema Langfristigkeit. Wir reden über die Rennen im kommenden Sommer, die ja gerade erst stattgefunden haben für dieses Jahr. Muss ich mir jetzt den Sattel kaufen oder kann ich das auch noch 4 Wochen vorher machen, um dann nochmal zu optimieren?
4 Wochen vor deinem Saisonhöhepunkt 2022, also da würde ich ganz stark von abraten. Erstmal könnte es ja dauern, bis du den richtigen Sattel gefunden hast. Ganz, ganz viele Hersteller bieten halt mittlerweile so eine Geschichte an, dass man sich Testsättel ausleihen kann beim Händler oder beim Bikefitter und dann entweder durch den Bikefitter begleitet oder selber halt draußen in freier Wildbahn das einfach mal so ein bisschen ausprobiert. Das wird dauern. Dann wird auf jeden Fall auch noch wie vor ein Gewöhnungseffekt da sein und auch solche Sachen wie die Muskulatur der Beine und so weiter wird sich ganz, ganz anders plötzlich anfühlen und entwickeln und im schlimmsten Fall vielleicht am Anfang erstmal auch Probleme bereiten. Und dann muss man bei Sätteln halt auch sagen, je nachdem, was das für ein Hersteller ist, die Dinger, die reiten sich ein. Also man kann im Grunde genommen nicht davon ausgehen, ich kaufe mir jetzt einen Sattel und ich lasse die Sattelhöhe mal da, wo sie ist, weil je nachdem, was für ein Hersteller das ist, wird der Schaum und dieses ganze Sattelgestell und so weiter halt auch ein bisschen weicher. Da muss man drauf achten, dass man irgendwann eventuell einfach automatisch einen Ticken tiefer sitzt, weil der Schaum oder das Polstermaterial, was auch immer da drin ist, ein bisschen nachgibt. So.
Das wird durch die Hornhaut ausgeglichen.
Achso, ja, genau. Also solche Sachen wie Position, solche neuralgischen Kontaktpunkte wie Sattel und oder Armpads und ähnliche Dinge, das sind auf jeden Fall Sachen, die kann man prima über den Winter machen. Weil wenn da irgendwelche Probleme auftauchen, dann möchtest du die nicht in dem Moment haben, wo du hohe Umfänge trainieren möchtest. Dann möchtest du die auf gar keinen Fall haben, eine Woche vor deinem Wettkampf. Ne? Ganz, ganz großer Fehler bei ganz, ganz vielen Leuten, Equipment am Fahrrad eine Woche vorm Rennen noch zu ändern. Ja, also ich sag mal, wer sich auf der Messe von einem Triathlon noch neue Teile kauft und die ranschraubt, das ist irgendwie mit Vorsicht zu genießen, gerade bei solchen Dingen wie Sätteln und ähnlichen Dingen. Oder halt, sei es auch ein Trinksystem oder ähnliche Sachen. Das muss man benutzt haben. Man muss wissen, wo man hingreifen muss. Man muss wissen, mit wie viel Kraft man die Flasche hinten aus dem Flaschenhalter zieht. Man muss wissen, dass die eventuell auch ganz viel Kraft benötigt, um wieder reinzukommen. Man sollte auch wissen, wenn man eine Aeroflasche am Rahmen hat, dass die sich anders greift als eine runde Flasche und im schlimmsten Fall runterfällt oder wenn sie nicht richtig einhakt, halt auch flöten geht. Hatten wir jetzt hier in Hamburg auch wieder diverse Experten, die dann halt irgendwie um ihre Gelflasche entkernt auf die Radstrecke gegangen sind und nachher doof aus der Wäsche geguckt haben. Also das sind halt Sachen, die muss man vorher trainieren und dafür bietet sich sowas an wie wettkampffreie Zeit mit viel Raum für die nächsten Sachen, die einem wichtig sind. So, weil da werden auch immer mal wieder Momente dabei sein, wo irgendwas in die Hose geht, wo man sagt, verdammt nochmal, ich kriege diesen scheiß Strohhalm nicht in den Mund, was mache ich jetzt, wo stecke ich den hin, vorne am Lenker und so weiter. Ja, Übung macht den Meister bei ganz, ganz vielen Dingen.
Ja, und da kann man ja einfach viele Dinge auch simulieren. Ich habe ja auch ein kleines Buch geschrieben, nicht ganz so dick wie deins, übers Indoor-Training. Ja, Saison kommt, man kann viele Sachen eben auch Indoor simulieren, ja, wie zum Beispiel das Trinken, die Nahrungsaufnahme, ja, das gehört alles mit dazu. Jede Sekunde, die verloren ist, weil man Dinge nicht geübt hat, ist einfach eine überflüssige Sekunde, die man da investiert hat. Und ich sage auch immer, das Thema Ernährung, das ist ja auch ein Thema, was man langfristig vorbereiten muss. Und gerade beim Indoor-Training ist der Weg vom Rad zum Klo ja meistens nicht weit. Da kann man auch mal experimentieren und einfach auch mal Dinge bewusst übertreiben, um zu gucken, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt auf einmal wirklich die doppelte Kohlenhydratmenge aus Versehen, weil die Mischung, die mir der Veranstalter angereicht hat, nicht gestimmt hat, wie fühlt sich das an, wenn ich da auf einmal ein Problem bekomme? Das geht ja relativ problemlos zu lösen dann Indoor.
Genau, das ist auch eine prima Sache, ob es nun Indoor ist oder dann später mal noch draußen. Also wenn ich zum Beispiel mich vorbereite für irgendwelche längeren Sachen, wo ich auch um eine Verpflegung in flüssiger Form nicht rumkomme, also bei den Zeitfahren habe ich das einfach nicht dabei, weil bei allem, was irgendwie bis zu einer Stunde geht, erschließt sich mir der Sinn, nicht eine Flasche am Rad zu haben. Das kommt eh nirgends mehr an, rechtzeitig, und im schlimmsten Fall kommt es nach 2 Minuten wieder raus bei mir. Aber bei solchen Sachen wie zum Beispiel dem Monsterzeitfahren oder wenn ich halt eine, sagen wir mal, eine Mitteldistanzstaffel fahre oder ein Rot oder so weiter, das sind halt alles Sachen, das ist halt extrem wichtig, da die Kohlenhydratzufuhr und das richtige Produkt auszuprobieren und das aber dann bitte auch in der möglichst tiefen, möglichst aerodynamischen Position aufnehmen zu können. Und es ist was ganz, ganz anderes, wenn man irgendwie aufrecht sitzt und dann ins Trikot greift und sich gemütlich einen Riegel abholt und den in den Mund steckt, oder ob man halt mit dem Oberkörper mehr oder weniger waagerecht versucht, irgendwie eine Druckbetankung zu machen und zu versuchen, in einer Stunde eine Flasche reinzudrücken mit irgendeiner Flüssigzuckerlösung, die man nach der dritten Flasche nicht mehr sehen kann, ne? Also dieser Stress, den das unter Wettkampfbelastung verursacht, den kann und den muss man auch trainieren. Ich habe da eine Anekdote von diesem Tim de Boom, das ist jetzt halt eine Geschichte, die geht dann über ins Laufen und damit habe ich ja selber wenig bis nichts zu tun. Aber der hat irgendwann mal gesagt, wer den nicht kennt, der hat vor 20 Jahren als letzter Amerikaner Hawaii gewonnen. Der hat irgendwann mal gesagt, um seinen Magen an die Stressbelastung zu trainieren, die ihm dann bevorsteht, wenn er anfängt zu laufen, drückt der sich nach einer langen, harten Radausfahrt eine Tüte Nachos rein, bevor er losrennt. Wenn er die bei sich behalten kann, dann ist sein Magen für alles gewappnet, was irgendwann noch kommen mag, auf Hawaii oder wo auch immer. Ne? Fand ich
Ja.
irgendwie sehr eindrucksvoll. Also auf die Idee würde ich jetzt nicht kommen,
Ich mache
aber
das
das
mit
geht so ein bisschen in die
Gummibärchen.
Richtung. Ja, genau. Also das sind halt alles Sachen, die kannst du prima in der Offseason trainieren. Und wenn das.
Ganz, ganz einfache Trainingsmethode, da schwört auch Caroline Rauscher drauf, die ja viel bei uns im Ernährungsbereich macht, ist immer wieder mal 600, 700 Milliliter Wasser auf Ex trinken. Eine Flasche Wasser muss jetzt nicht unbedingt mit Kohlensäure sein, sondern einfach das Wasservolumen, was in so eine Flasche reingeht, einfach mal auf Ex trinken und gucken, was der Magen dazu sagt. Auch das, wenn man das regelmäßig macht, hat einen Trainingseffekt, um eben auch dann, wie Markus schon sagte, Akutbelastungen, die im Wettkampf auftreten können, besser wegzustecken. Ne? Und wenn man das dann noch auf der Rolle macht und das Ganze noch vorm Spiegel, um zu gucken, ob man auch die Aero-Position hält, dann kann man schon jetzt viel tun für die Form im Sommer.
Ich mache dir einen Vorschlag, du machst das einfach mal, du stellst dir ein ganzes Buffet hin mit verschiedenen Präparaten und machst das einfach mal dann auf einer der nächsten Ausfahrten live auf YouTube und dann wollen wir mal gucken, was passiert.
Stimmt, das ist eine Idee. Das können wir mal als Variante einführen an einem dieser ominösen Mittwochabende um 19 Uhr. Ja, also wir haben Einheiten, die dauern in der Regel 45 oder 60 Minuten. Wenn ich sie dann nach 50 Minuten abbrechen muss, dann wisst ihr jetzt warum. Ja, du bist mir zumindest aber bekannt, dass du viel trinkst. Ja, wie machst du das? Was hast du alles an Flaschen am Rad? Also kurz für die, die Markus so noch nicht erlebt haben, in so einem Meeting, wo man mal über Dinge spricht wie Saisonplanung unserer Zeitschriften. Markus macht ja bei uns das Anzeigenmarketing. Da geht auch mal eine halbe Wasserkiste in die eine Ecke des Raums. Ne? Ja, ich sag mal, du hast ja gesagt, 60 Minuten ist nicht viel. Jetzt sehe ich dich gerade trinken hier auf meinem Monitor. 60 Minuten ist jetzt nicht so viel, dass du da was bräuchtest, aber du bist ja auch schon ein paar Mal in Rot in der Staffel gefahren oder eben dieses Monsterzeitfahren in Almere. Da kommst du ja nicht mit einer 500 Milliliter Aeroflasche über die Runden.
Nee, also man muss ein bisschen unterscheiden. Im Training trinke ich auch relativ viel. Also da ist eine große 0,7er Flasche im Training nichts, im Sommer sogar noch mehr. Vor, ich sag mal, den Zeitfahren, die ich primär fahre, haue ich mir vorher in den Stunden locker 2 bis 3 große Flaschen rein, halt mit Kohlenhydratlösung. Und dann bin ich aber auch vom Start, vom Zeitfahren genudelt. Also da kann ich halt nichts mehr reinkriegen. Und ich habe für mich selber gemerkt, ich habe so einen gestressten Magen. Ich kriege unter Anschlag, also sagen wir mal, die Wattwerte, die ich beim Zeitfahren trete, da konzentriere ich mich auf die Atmung und das ist es dann. Da kann ich halt nichts bei mir behalten. Bei solchen Sachen wie zum Beispiel dem Monsterzeitfahren oder die Geschichte in Rot oder irgendwelche längeren Sachen, ist es ja so, das ist bei mir alles mehr oder weniger so der G2-Bereich. Und in dem kann ich flüssig, eigentlich auch massig zu mir nehmen. Fest wird schon ein Problem. Also ich bin mittlerweile echt dazu übergegangen, dass ich im Wettkampf mich rein flüssig ernähre und auch in fast allen Trainingseinheiten nur Kohlenhydratmischung in den Flaschen habe und halt entsprechend dosiert. Also ich mache es zum Beispiel so, wenn ich im Sommer längere Strecken trainieren gehe, habe ich meistens 3 Flaschen am Rad und in der dritten ist eine relativ hochkonzentrierte Lösung drin und dann halte ich irgendwann nach 2 Stunden an der Tanke an, hole mir eine große 1,5 Liter Flasche und oder noch ein bisschen mehr und verteile das halt auf die 3 Flaschen am Rad. Und dann habe ich ungefähr so 90 Gramm Kohlenhydrate, mal mehr, mal weniger drin, wo man ja sagt, das ist so allgemeingültig das, was man verträgt. Ich weiß, ich kann ein bisschen mehr vertragen, aber auf die Dauer wird es dann echt schwierig. So, also mehr möchte ich mir eigentlich im Training nicht zumuten. Ich habe schon Geschichten gehabt wie Almere zum Beispiel, da habe ich dann deutlich über 100 genommen und das merkte ich aber auf der letzten Runde dann schon, dass es quasi so in der Speiseröhre dümpelte. Und ich habe halt im Wettkampf, wenn es aerodynamisch sein muss, immer eine Gelflasche im Rahmen. Die kennst du wahrscheinlich auch, so eine mit Speed-Dimples, warum auch immer, die hat, von Elite zum Beispiel, 1,5 Liter, glaube ich, ungefähr. Dann habe ich meistens auch ein Trinksystem, je nachdem, was ich für ein Fahrrad fahre. Und ich trinke dann halt im Wettkampf immer vorne aus dem Trinksystem. Und ich habe es auch als extrem hilfreich erfahren, wenn der Strohhalm immer direkt vor der Nase ist, also in Reichweite, statt im Rahmen oder noch schlimmer hinten. So, und hinten habe ich halt immer nur eine Flasche drin, also eine runde Flasche hinterm Sattel. Das ist aerodynamisch auch vertretbar. Da kann man auch 2 reinmachen, aber dann hat man eigentlich meiner Meinung nach zu viel Ballast und Flüssigkeit am Rad. Also ich bin eigentlich immer gut unterwegs. Eine große Flasche als Reserve hinterm Sattel, eine Flasche mit hochkonzentriertem Zeug im Rahmendreieck in der Aeropulle und vorne im Trinksystem, da fahre ich halt vollgetankt los und unterwegs mische ich mir das wieder an mit angereichtem Wasser und mit irgendwelchen Kohlenhydrat-Sirup-ähnlichen Sachen, die halt aus der Trinkflasche kommen. Und dann bin ich mit diesem Setup eine große, eine Aero, ein Trinksystem echt gut unterwegs, weil beim Triathlon ist es halt so, kriegst du alle 20 Kilometer oder 20 Minuten irgendwo was. Und bei den längeren Sachen, die ich trainiere, habe ich dann halt die 3 Flaschen dabei. Und der Vorteil halt, ich sag mal, flüssig gegen fest. Du drückst es rein, du schluckst es runter und es ist weg. Du musst nicht noch anfangen zu kauen. Vermutlich atmest du je nach Belastung eh schon durch den Mund. Also kauen und durch den Mund atmen ist schon irgendwie ein bisschen schwierig. Und du kannst halt durch diese flüssige Form auch extrem gut dosieren, weil du eigentlich weißt, wie viel Gramm da drin sind und wie viel Flüssigkeit du nimmst und wie viel Gramm in der Stunde du quasi in dich reindrücken kannst, ohne dass es wieder rauskommt. So.
Mhm. Als jemand, der weiß, dass man eine Ernährung auf einer langen Distanz auch flüssig hinbekommen kann und als jemand, der auf Aerodynamik steht, müssten sich bei dir doch, wenn du eine Triathlon-Wechselzone betrachtest, alle Haare sträuben. Ja, wenn man sieht, was da an den Rahmen noch so angepflastert ist.
Ja, ich kann dir sagen, nicht nur mir, sondern auch den Leuten, die Räder entwickeln, die da viel Hirnschmalz reinstecken, um noch ein paar Watt rauszuschälen. Und in dem Moment, wo die dann runde Flaschen im Rahmendreieck sehen oder irgendwelche mit Panzerband aufs Oberrohr geklebten Kartoffeln oder Originalgröße von bayerischen Brezeln um den Trinkstrohhalm aufgefächert, also das mag ja alles schmecken und gut sein, aber das ist schon aerodynamisch ziemlicher Mist. Und ich weiß selber, dass es im Grunde genommen, ich sag mal, für die Dauer, die man da fährt, mal abgesehen von irgendwelchen Ultra-Geschichten. Ich habe in letzter Zeit viel mit Christoph Strasser gemacht, der hat halt ganz andere Bedürfnisse, ne? Also der ist halt irgendwann eine Semmel oder irgendwas so. Aber ich sag mal, diese Bereiche, in denen du dich bewegst und wahrscheinlich der Großteil der Zielgruppe, ist es halt einfach besser mit, ich sag mal, Astronautennahrung in Anführungszeichen unterwegs zu sein, weil das einfach deinen Kalorienbedarf viel, viel besser deckt. Mal ganz davon abgesehen, was das für ein Schweinkram ist, wenn man den Rahmen voll pflastert oder Bananen irgendwo reinsteckt oder was auch immer.
Also das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die muss ein bisschen reifen, wenn man sich da noch nicht mit auseinandergesetzt hat. Aber die Ernährung auch auf einer Langdistanz im Triathlon ist rein flüssig möglich. Also man braucht nicht irgendwie was zum Kauen und man braucht nicht irgendwie eine feste Substanz, um die Energie reinzubekommen. Das geht mit Flüssigkeiten und zwar auch in der Form, dass man sie alle mitführen kann. Man ist tatsächlich nicht angewiesen auf Dinge, die man vielleicht nicht kennt, weil der Sponsor noch einen Monat vorm Rennen wechselt und auf einmal andere Gels angereicht werden, die man nie ausprobiert hat. Da kann man, glaube ich, auch, und da sind wir wieder beim Thema Langfristigkeit, wenn man jetzt anfängt, sich selbst seine Strategie zurechtzulegen und das auch trainiert bei den Indoor- oder Outdoor-Radfahrten, dann kann man da eine Menge schon vorbereiten fürs kommende Jahr.
Genau, man kann sich auch vor Schiffbruch wappnen. Also ich selber, wie gesagt, habe einen relativ nervösen Magen unter Belastung. Ich kenne ganz, ganz viele Produkte aus dem Bereich Sporternährung, die alle wunderbar bunte Labels haben und was weiß ich alles an Zusätzen haben. Und ich weiß ganz genau, 3/4 von den Sachen kommen bei mir nach ein paar Minuten durch die Nase wieder raus, wenn ich unter Belastung fahre. Und das ist halt verheerend, ja, wenn man im Grunde genommen auf jeden Fall Energie zuführen muss und man verliert im schlimmsten Fall nicht nur die gerade zugeführte Nahrung, sondern auch irgendwelche anderen Dinge, die man schon intus hatte. Das muss man trainieren. Und wenn man weiß, was bei einer Veranstaltung angereicht wird, die Veranstalter im Triathlon geben das ja relativ früh bekannt, dann soll man sich doch bitte gefälligst auch mit diesem Zeug vertraut machen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist halt die Wettkampfverpflegung, die angereicht wird, tabu. Auch wenn man das bezahlt hat. Dann soll man sich halt nachher am Zielbuffet laben, aber bitte nicht die Sachen nehmen, mit zu viel Fructose drin, mit zu viel Zusätzen, die man nicht verträgt, zu sauer, zu süß, zu bitter, was weiß ich, was da alles schon war, ne?
Ja. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Aspekte angesprochen. Ja, die Rumpfstabi, die übers Jahr entwickelt werden muss, der Sattel, der jetzt gekauft werden soll und nicht erst im Mai. Und die Ernährung, die man A im Kopf erstmal sich zurecht bauen muss quasi und dann eben auch in der Praxis testen muss, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist das eigentliche Radtraining. Jetzt fährst du ja deine Rennen, wie gesagt, ohne Schwimmen und Laufen. Als reiner Purist, wie baust du deine Trainingssaison auf? Wir können da jetzt natürlich noch fünf weitere Episoden zu machen, aber einmal so ein grober Überblick über das Training von jemandem, der in Rot, wie viele von uns auch, in Rot einer der schnellsten Radfahrer ist, was viele von uns nicht erreichen werden, aber der da einen Saisonhöhepunkt schon oft gefeiert hat. Was ist deine Bestzeit in Rot auf dem Rad? Nur damit die Leute es einordnen können. Bei der Originalstrecke, nicht bei den verkürzten Distanzen dieses Jahres.
Ich glaube, so 4,23 muss man immer so ein bisschen einordnen. Dann kommen dann immer Leute an und sagen: Ja, im Age-Grupper-Feld, die guten Leute fahren alle viel, viel schneller. Das mag ja sein, aber die müssen sich nicht durch das Feld von allen Teilnehmern pflügen. Ja? Die Staffeln starten ja immer zuletzt und das ist schon ein bisschen haarig teilweise. Also, da gibt es Leute, die fahren 4 Stunden 10, da komme ich nie im Leben ran. Trotzdem war Rot für mich immer irgendwie ein Highlight in normalen Jahren und das dann auch trainingstechnisch irgendwie abgebildet wurde durch im Sommer dann deutlich mehr G2-Einheiten, wo ich teilweise, sagen wir mal, die dauern bei mir maximal 20 Minuten, vielleicht so 4 oder 5 Stück gefahren bin an einem Tag. Tendenziell ist das auf jeden Fall ein großes Ding mit der Periodisierung. Also ich bin ja seit Jahren auch in der Betreuung, vorher hießen sie immer Steps, jetzt hießen sie Heiß-Heiß, ja, Kollege Giesmann und seine Crew. Und da ist, glaube ich, ja allen Trainingsprogrammen, die die schreiben, ein bisschen ähnlich, dass es halt wenig Junk Miles gibt und sehr viele Sachen mit Sinn. Und die aber alle tendenziell eher auch kürzer. Also ich glaube, viele Leute glauben immer noch, wenn sie so meine Zeiten sehen oder was ich so teilweise an Resultaten fahre, dass ich den ganzen Tag nur trainieren würde. Ich trainiere ungefähr 12 Stunden die Woche, inklusive der Wochenenden. So. Und das hat dann bei mir halt zur Folge, dass ich oft irgendwie morgens vor dem Büro oder in der Mittagspause irgendwie 90 Minuten fahre und da sind halt regelmäßig auch solche Sachen wie diese EEs drin oder V2 Max-Geschichten und dann vielleicht 1 oder 2, 3 Stunden Geschichten am Wochenende oder ähnliches. Und bei mir ist es halt der Mix, der es macht. Also ich fahre halt alles. Ich fahre Grundlage eigentlich nur am Anfang und am Ende von der Einheit. Und wenn ich irgendwelche längeren Sachen fahre, dann fange ich mit den harten Sachen an. Also die erste Stunde sind dann irgendwelche EBSB-Geschichten, dann kommen irgendwelche K3-Geschichten und dann zum Ende raus noch wieder irgendwelche G2-Geschichten. Und wenn es unbedingt sein muss, dann zaubern sie immer noch irgendwas mit Trittfrequenzpyramide oder irgendwelchen anderen Geschichten zum Ende rein. Und das macht es halt irgendwie erträglich, wenn es mal eine 4-Stunden-Geschichte ist am Wochenende. Da hangel ich mich eigentlich von Stunde zu Stunde und zack, ist das Training vorbei. Das war früher auch nie so. Ich habe früher mit einer viel, viel größeren Idiotie trainiert und habe immer gedacht, 100 Kilometer müssen das mindestens sein. Und wenn ich 180 im Wettkampf fahre, dann fahre ich auf jeden Fall nochmal irgendwo in der RTF mit 160 Anschlag durch, 2 Wochen vorher und so. Das ist ja alles Quatsch. Also da hilft es eigentlich auf jeden Fall, sich mit einem Trainer zu befassen, der weiß, was er macht und der Qualität vor Quantität setzt und der auch irgendwie in dich reinhört und aber auch ab und zu mal, ich sage mal, den feuchten Lappen auflegt, wenn es mit mir durchgeht. Ne? Also so nach dem Motto, es steht in den Trainingsplänen manchmal drin, mach 4 bis 5 Mal das. Dann weiß der, ich mache 5 Mal, aber ich weiß dann auch, ich mache nicht 6 Mal oder 7 Mal, weil das geht nach hinten los. Ne? Und dann ist es halt einfach wahrscheinlich wie bei dir auch. Also meine EBs, wenn sie lang sind, sind sie 8 Minuten. Eher sind sie 6 Minuten lang und oft auch nur 4 und dann halt irgendwie 3, 4 hintereinander vielleicht so. Ne?
Ja.
Das merkt man halt im Grunde genommen. In dem Moment denkt man, oh, ich könnte noch mehr. Ne? Abends merkst du das dann ganz gut. Ne? Und wenn du 3 Tage in Folge sowas trainiert hast, dann merkst du auch, ach so, es kommt auf die Kontinuität an und nicht darauf, meinen Kumpel abzuhängen oder mich komplett abzuschießen. Oder ich wohne hier, ich muss einen ganz leichten Berg immer hochfahren zu mir zum Haus. Wenn ich den auf dem letzten Loch hochgekrochen komme, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Weil es ja geht eigentlich, also ich trainiere oft so Zweier- oder Dreierblöcke, nächsten Tag geht es wieder los oder nächsten Morgen oder so. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein Ding, was viele Leute auch erstmal verinnerlichen müssen. Es geht darum, einen super Wettkampf abzuliefern. Es geht nicht darum, super Training abzuliefern. Training okay ist okay, ne? Weil du willst ja einen Wettkampf brillieren. So, und das war auch wieder das Ding von dir vorhin mit dem FDP-Test und dann Wettkampfleistung abgeliefert. Es interessiert nachher niemanden, dass du im Training alle abgehängt hast. Es interessiert niemanden, dass du die ganzen Monate immer deine Ziele übererfüllt hast, wenn du dann im Wettkampf floppst. Ne? Dann lachen alle über dich und sagen, der blöde Trainingsweltmeister. Ne?
Ja,
Also
absolut.
diese Zielsetzung, die musst du im Kopf haben. Du musst irgendwie so eine gewisse Kontinuität verinnerlicht haben. Dafür hilft es, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten oder mit einem strukturierten Trainingsplan, wie ihr das anbietet, über die Trainingspläne. Und es hilft einfach irgendwie, so ein Gesamtjahr im Blick zu behalten, also eine
Ja.
Struktur zu machen. Wann hast du ein Highlight? Wann hast du vielleicht noch ein zweites Highlight? Und wann ist vielleicht der Ausweichtermin? So, statt jedes Wochenende in Rennform sein zu müssen, von beim Triathleten von Mai bis September. Das geht einfach gar nicht. So. Bei mir genauso. Ich bin jetzt auch in super Form, aber auch nur, weil ich auf jeden Fall gut trainiert habe. Ja, also nicht brillant, sondern gut trainiert habe und weil ich halt weiß, was Samstag ist. Seit Monaten.
Ja,
Ne? So, das ist.
absolut, ne? Ich meine, das wissen unsere Hörer und die Nutzer der Trainingspläne von Power & Pace auch. Alle Intensitäten spielen sich übers Jahr eigentlich immer wieder ab, ja, mit unterschiedlicher Verteilung, mit unterschiedlicher Länge. Und EB ist das, wo der Mann im Power & Pace Trikot oder im Carbon Lactat Trikot auf dem Fernseher immer noch reden kann. Wir machen das mal
Beeindruckend.
zusammen, Markus.
Ja, genau. So, sind wir mit Björn zusammen, ihr macht das ja auch häufiger zusammen, er steht dann auch immer daneben und quatscht auch die ganze Zeit, ne?
Ja, ich glaube, Björn kommt dieses Jahr um den FTP-Test nicht drum rum. Ja, ich glaube, dass der erste wieder angesetzt ist schon, der steht schon in unserem Kalender. Der ist mir aber zu nah an meinem Ironman Südafrika. Also der geht vorher gar nicht und hinterher in die Hose. Also da muss mal jemand anders. Bist herzlich eingeladen, Markus. Aber du bist ja auch einer, du sagst ja auch so, meine Testresultate haben mit meinen Wettkampfresultaten wenig gemein manchmal. Ja, du bist auch jemand, der im Wettkampf dann
Ja,
performt.
also das ist so ein Learning aus jahrelangen Ergometer-Tests im Labor, wo man sich ja auch immer so ein bisschen, ich sag mal, darauf vorbereitet, im Sinne von die Tage davor wird das Training so ein bisschen zurückgefahren. Und am Anfang hieß das sogar noch, versuch mal, ob du auf Kaffee verzichten kannst die Tage davor. Ne? Das war mir ganz, ganz schlimm. Und dann bin ich halt immer hingegangen und habe mich auf dieses SRM-Ergometer gesetzt. Und man, egal wie fit man ist ja am Ende immer komplett im Eimer. Und man hofft natürlich, wenn das irgendwie so nach so einem Wintergrundlagentraining oder nach einem winterstrukturierten Training gewesen ist. Also man geht halt im November da irgendwie, also ich zumindest mit Übergewicht wieder hin und unfit und dann kommen sie mit ihren schönen Körperfettmesszangen an und sagen, oh, ne? Und hier müssen wir mal gucken und so. Ne? Und dann siehst du ja über den Winter, okay, das Gewicht geht wieder so ein bisschen in die richtige Richtung. Und ich habe irgendwie auch gut trainiert und dann bin ich halt im Februar wieder hin und habe mich da komplett abgeschossen. Also es ist ganz, ganz fürchterlich immer gewesen für mich. Und dann war durch die Bank immer, hast du gestern doch noch trainiert? Ist bei dir irgendwas im Anmarsch mit einer Erkältung oder so? Oder was war jetzt bei dir das Problem heute? Und dann habe ich die mal mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, was ist denn jetzt wieder los? Das war nicht so dolle. Ne? Es kam durch die Bank immer wieder. Und das habe ich ein paar Mal mitgemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was? Lass mich mit diesem Scheiß in Ruhe. Ne? Wir haben genug Felddaten von mir und genug Wettkampfdaten. Und das ist immer so gewesen, meine Zeitfahrleistung über 20 Kilometer und 40 Kilometer oder irgendwelche anderen Dinge, das hatte nie irgendwas damit zu tun, was ich hier irgendwie in einem Rampentest gefahren habe oder so. Und dann hieß es plötzlich so, ja, mal ehrlich, wir haben uns eh immer gewundert, wie du das machst, weil das hat nie zusammengepasst. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, vielen Dank. Das war's jetzt damit. Und seitdem mache ich das nicht mehr, sondern ich habe halt mit meinem Coach Niklas, wir tauschen uns halt auch über Today's Pläne mal aus. Der sieht halt im Grunde genommen jeden Tag oder wahrscheinlich ein paar Mal die Woche, wenn er reinguckt, was ich so mache. Mit solchen Sachen wie CP20-Test, wie schon mal besprochen vorhin, oder meine Wettkampfleistungen, die immer 20 Kilometer Zeitfahren aufwärts sind und so weiter. Und dann ist einfach rausgekommen, Punkt 1, ich kann mich im Labor und auf der Stelle überhaupt nicht quälen. Das gleiche gilt halt bei mir auch für irgendwelche Zwift-Geschichten. Wenn es irgendwie auf Zwift in EB-Bereich geht, dann sind das bei mir locker 20, 30 Watt weniger als draußen, wenn ich das überhaupt schaffe. Und wenn ich dann irgendwie 5 Stück fahren soll, dann ist nach dem zweiten spätestens Schluss. Und ich kann mich halt, wenn ich mir eine Nummer anpinne und mich draußen, sagen wir mal, von Busch zu Ortsschild, zu Baum, zur nächsten Kurve, zur ersten Zieldurchfahrt, zum nächsten Gebäude, da vorne fährt vielleicht noch einer, den sack ich noch ein. Wenn ich mich so quasi motivieren kann und ranhangeln, dann kann ich mich als Punktlandung im Wettkampf so abschießen, dass wirklich im Ziel, das ist wirklich eine Punktlandung, ich kann, wenn ich im Ziel dann mich irgendwo hinlege, nach 90 Sekunden geht bei mir das Gewürge los, das habe ich auch schon mal checken lassen über so ein MRT mit Stressmittel gegeben in der Röhre und so. Das ist so ein Totalzusammenbruch bei mir, der aber nach 2 Minuten wieder okay ist. Und dieses Abschießen und über die eigentlichen Leistungen, die man im Labor vielleicht irgendwie feststellen würde, hinausgehen, das ist halt was, was ich kann, so. Und das muss man auch erstmal lernen. Ne? Also wenn ich mich immer an den Labordaten orientiert hätte, hätte ich ständig unterperformt, weil ich einfach immer viel zu langsam gefahren wäre und im Nachhinein ja weiß, was ich auch kann. Ne?
Ja, also für die da draußen, die jetzt noch das umfassende Bild brauchen und das noch nicht zusammenführen konnten, der Hashtag Fratzengeballer, da steckt auch Markus hinter und jetzt hat er gerade erzählt, worum es da geht. Ja?
Genau, das ist mein Blog. Da ist auch ein schöner Aufmacher. Also das, ich habe relativ viele sehr unschöne Bilder von mir immer in meinem Blog drin. Da ist halt oft irgendwie eine Fratze dabei und oft auch irgendwie ein Spuckefaden, sage ich mal ganz freundlich ausgedrückt, weil das einfach beim
Zeitfahren... Den haben die Layouter in dem Buch auch nicht wegretuschiert. Ne?
Ja.
Damit haben wir die Sache rund für heute. Ich glaube, wir könnten jetzt noch in alle Themenbereiche einsteigen und noch viel, viel weiter reden. Ich glaube, das heben wir uns mal so ein bisschen auf über den Saisonverlauf. Jetzt haben wir mal die ganz große Langfristigkeit besprochen. Wie gesagt, dein Buch Radfahren im Triathlon und Einzelzeitfahren. Wir stellen den Link auch nochmal in die Shownotes. Das gibt's überall im Buchhandel oder auch bei dir persönlich zu bestellen, neben anderen Dingen wie gewachsenen Ketten. Mhm. Wir haben hin und wieder ja mal das Thema gehabt, wie viel Watt gibt es fürs Geld? Du hast diese Radflasche erwähnt mit den Noppen, die kostet, glaube ich, 20 Euro, bringt eine ganze Menge. Dein Buch kostet 34,90 Euro. Wie viel Watt spare ich dadurch?
Massig. Ja, also ich habe es halt, sagen wir mal, über ein Dreivierteljahr geschrieben. Ich habe irgendwann im Herbst angefangen und ich habe mir wirklich über jedes Kapitel geschrieben, was nimmt der Leser aus diesem Kapitel mit? Ne? Weil ich halt bei solchen, ich sag mal, bisschen despektierlich Ratgeberbüchern, ich fühle mich oft nicht so richtig abgeholt, weil es halt irgendwann so ein bisschen abdriftet ins sehr Theoretische, oder ich habe auch ganz bewusst den Leuten jetzt in dem Buch nicht irgendwie in die Hand gegeben, wenn du das und das machst, dann sparst du über 40 Kilometer dies und das, sondern es geht immer eher um das Grundsätzliche. Also was kann ich optimieren am Rad, was kann ich optimieren an mir, was kann ich optimieren an der Ernährung, im Zusammenspiel vom Ganzen, an der Psyche, weil ich die Leute halt abholen will dahingehend, dass sie die Fehler, die ich über 20 Jahre gemacht habe, vielleicht nicht alle machen, weil ich habe alles an Fehlern gemacht, was man machen konnte früher. Ne? Also ich habe trainiert, wie man das irgendwo liest, habe mich orientiert an irgendwelchen Sitzpositionen, was falsch war, habe irgendwie nüchtern Training gemacht, bis der Arzt kommt und ich ständig krank war, habe falsches Pacing abgeliefert, habe auf die falschen Leute gehört, was Equipment angeht und so weiter. Und wenn du das alles auch nur ansatzweise so ein bisschen beherzigst, was ich dir da an die Hand gebe als Leser, dann bin ich ganz, ganz sicher, dass das die besten investierten 35 Euro sind, vor allem wenn es dann irgendwann Richtung Keramiklager geht, Latexschläuche, also meine Lieblingsthemen, schönen Gruß an Nils an dieser Stelle, und ähnliche Dinge, weil nochmal, der größte bremsende Faktor bist immer du auf dem Rad, und das ist am Anfang mit ganz, ganz wenig bis gar keinem Geld umsetzbar, und das steht da auch drin. Also ist es eigentlich ein Selbstgänger über den Winter. So.
Ja, erschienen ist es diese Woche. Ich habe es heute auf den Tisch bekommen. Ich werde es mir mit Genuss durchlesen und da bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr auf der Langdistanz möglich ist.
Sehr gut.
Und die letzten 5 Watt, die kommen, das wissen unsere Hörer auch, aus unserer Hymne. Die spielen wir euch jetzt. Danke dir, Markus. Bis zum nächsten Mal.
Gerne, gerne. Bis dann.
Fleißiges Training.
Ja.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees, don't you give up, give up, give up, go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before. Champion.